Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer willkommen an einem Samstag, an dem zwar kein Profifußball in Deutschland gespielt wurde, aber an dem genau dieser Profifußball trotzdem Nachrichten produziert. Zum Wiedereinstieg ins Training werden nach der Urlaubspause wieder Corona-Tests gemacht. Der VfL Wolfsburg muss jetzt mit einem positiven Test umgehen. Burkhard Tillner berichtet.
Vor dem Trainingsauftakt musste das Trainerteam des VfL Wolfsburg eine Hiobsbotschaft verkraften. Kevin Mabu wurde bei dem Standardtest vor dem ersten Training positiv auf Covid-19 getestet. Der 25-jährige Schweizer ist momentan beschwerdefrei und befindet sich bis auf Weiteres in Quarantäne. Die Tests der Spieler und des Trainerstaffs waren so gelegt, dass es keinen Kontakt zwischen den einzelnen Personen gab, sodass das erste Training stattfinden konnte. Sicher ausfallen wird Mabu damit für das Europa-League-Spiel in Kiew am 5. August gegen Schachtar Donetsk, bei dem der VfL ein 1:2 aus dem Hinspiel wettzumachen hat.
Die großen internationalen Bühnen, die sind gesperrt für die besten Leichtathleten der Welt momentan. Innerhalb Deutschlands finden kleinere Meetings statt. Angesichts der langen Pause waren einige große Namen heute froh über so ein Event wie das Sportfest in Zweibrücken. Wie das nach der Wettkampfpause lief, berichtet Jens-Jörg Rieck.
Heimsieg für die Speerwurf-Europameisterin. Christine Hussung siegt im Westpfalz-Stadion mit guten 61 Metern.
Ja, freue ich mich riesig. Es ist immer was ganz Besonderes, zu Hause in seinem Stadion werfen zu können. Und Familie und Freunde nochmal, ja, dass sie das alles live miterleben können. Und ja, es ist schon sehr komisch, aber wir freuen uns einfach, dass es endlich losgeht und dass wir noch ein paar Wettkämpfe dieses Jahr machen können.
Raphael Holzdeppe, der zweite Lokalmatador vom LAZ Zweibrücken, erwischte dagegen einen Fehlstart und konnte nach 3 Fehlversuchen beim Sieg des Belgiers Ben Bröders mit 5,71 Meter nur noch zuschauen.
Ich habe nur gemerkt, dass es verdammt lang her ist, dass ich einen Wettkampf gemacht habe und ich einfach noch keine Routine hatte. Das habe ich wirklich heute gemerkt, dass mir diese Routine fehlt und dass ich die jetzt über Wettkämpfe wieder zurückbekommen muss. Und dann kommt es auch mit der Höhe wieder. Natürlich wäre ich gerne heute ein bisschen höher gesprungen. Wäre auch drin gewesen, aber jetzt arbeite ich erstmal in der Routine und dann kommt die Höhe noch wieder.
Pech auch für den zweiten deutschen Weltmeister. Bei Johannes Vetter war nach 3 Versuchen Schluss. Eine Ellbogenverletzung zwang den Speerwurf-Champion zur vorzeitigen Aufgabe. Der Offenburger hofft aber weiter, in 2 Wochen bei den deutschen Meisterschaften dabei zu sein.
Die Olympischen Spiele von Tokio wären natürlich die größte aller Bühne gewesen diesen Sommer. Aber die Spiele sind bekanntlich aufgeschoben, wenn alles gut geht, auf das kommende Jahr. Momentan verzeichnet das Austragungsland Japan Rekordwerte bei den Neuinfektionen. Für den Gastgeber ist vieles noch ungewiss, zum Beispiel die Kosten dieser Verschiebung. Aber auch für Athletinnen und Athleten hat es Auswirkungen, teilweise auf die ganze Lebensplanung, wie heute Hockey-Nationalspieler Tobias Hauke im Deutschlandfunk erzählte.
Ja, die Verschiebung der Olympischen Spiele hat die Lebensplanung, würde ich mal sagen, so ziemlich auf den Kopf gestellt. Ist ja klar, ich bin jetzt 32 und die Olympischen Spiele sollten ein sportlicher Abschluss nochmal werden für mich. Dementsprechend war auch Beruf, Familienplanung und alles, was dazugehört, ein bisschen auf die Zeit danach ausgerichtet. Und die ist jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit oder sagen wir zumindest um ein Jahr verschoben. Und das hat natürlich einen großen organisatorischen Aufwand erzeugt, den man erstmal dann nach so einer mentalen Enttäuschung vor allen Dingen auch, die ja erstmal entsteht, erstmal hinkriegen muss.
Ja, war da erstmal eine Leere in Ihrem Kalender und vielleicht ja auch im Leben? Und wie schnell haben Sie umgeplant?
Also eine Leere war da eigentlich gar nicht. Vielleicht ein paar Stunden natürlich eine Enttäuschung. Andererseits muss man natürlich sagen, die paar Tage vor der Verschiebung hat ja schon vieles darauf hingedeutet, dass es dazu kommen wird. Ich habe zumindest ein paar Stunden Zeit, sich da auch schon mal drauf vorzubereiten. Und wie schon angedeutet, ich habe eine 2-jährige Tochter, die Lehre, sage ich mal, direkt ausgefüllt hat. Die Stunden, die man dazu gewonnen hat, die waren im Nachhinein auch wirklich sehr schön und auch wertvoll in der Familienzeit, die man einfach verbracht hat. Nichtsdestotrotz war der Plan natürlich ein anderer und rein für das Sportlerherz schon sehr schwer, dann natürlich auch zu verarbeiten. Ich bin aus dem Knorpelschaden zurückgekommen und habe mich da durchgekämpft mit einem klaren Ziel vor Augen und das Ziel ist dann auf einmal weggebrochen. Das ist natürlich für jeden Sportler dann schon schwierig, das zu verarbeiten.
Man kennt das ja von vielen Athletinnen und Athleten, die eben in diesen 4-Jahres-Zyklen auch denken und planen und einige Athletinnen berichten ja auch davon, dass bei ihnen diese Verschiebung erst einmal komplett den Stecker gezogen hat, was so eine sportliche Motivation dann auch anging. Wie war das bei Ihnen?
bei mir war das eigentlich nicht so. Also das liegt vielleicht auch an dem fortgeschrittenen Alter und vielleicht auch an der Verletzungshistorie, die ich in den letzten Jahren seit 2016 quasi eigentlich, also nach den Olympischen Spielen fing das so ein bisschen an.
In Rio?
Genau, hatte. Habe ich eigentlich keinen Tag auch richtig Pause gemacht. Also ich habe weiter trainiert, weil ich auch wusste, dass es meinem Körper wahrscheinlich anders als bei Mitte 20 eben nicht so wahnsinnig gut tut, wenn man jetzt erstmal 3 Monate Leerlauf lässt. Sondern habe gesagt, solange jetzt für mich die Entscheidung noch nicht getroffen ist, ob ich die Olympischen Spiele nochmal spiele oder nicht, gehe ich erstmal davon aus, meinen Körper auf Top-Niveau zu halten. Habe versucht, das so auch durchzuziehen. Und dafür, muss ich auch sagen, bin ich auch irgendwie Sportler aus Leidenschaft. Das bringt mir auch viel zu viel Spaß, als dass ich es nur in Anführungsstrichen für die Olympischen Spiele auch mache. Und dementsprechend hatte ich die sportliche Motivation, die hat mir eigentlich gar nicht gefehlt. Es hat einfach nur ein Ziel auch gefehlt, ne? Was natürlich schon dann ein paar Prozent am Ende des Tages ausmacht, wenn man weiß, am 24. Juli ist irgendwie das größte sportliche Ereignis. Ist natürlich eine andere Motivation, als wenn ich weiß, ich trainiere für mich so ein bisschen, ohne zu wissen, wofür jetzt eigentlich am Ende ist.
Warum wollen Sie denn überhaupt noch dabei sein? Also das ist jetzt eine Frage, die ich mir stelle. Es wären ja Ihre 4. Spiele inzwischen. Sie hatten ja Ihre Olympia-Erfahrung schon. Da hätten Sie ja genauso gut sagen können, diese Hängepartie, die mache ich jetzt nicht nochmal mit.
Ja, das hätte ich sagen können, klar. Es wäre vielleicht auch der einfache Weg gewesen. Aber ich habe es ja eben schon mal angedeutet, ich mache den Sport aus Leidenschaft und ich mache ihn immer noch jeden Tag sehr gerne. Und am liebsten messe ich mich mit den Besten der Welt. Und das tut man normalerweise bei den größten Sportveranstaltungen der Welt. Und das sind immer die Olympischen Spiele. Und dementsprechend war das für mich von vornherein klar, eigentlich immer schon in meiner Karriere. Ich habe immer gesagt, solange ich noch gut genug bin oder gut genug sein werde, um auf allerhöchstem Niveau Sport zu machen, will ich das auch tun. Danach kommt ein Lebensabschnitt, der sehr lang ist, in dem ich das nicht mehr machen kann, dieses Sport auf allerhöchstem Niveau zu betreiben. Irgendwann ist halt vom Körper auch vorbei. Und ich wollte meine Zeit, die ich den Leistungssport betreiben kann, gerne so lange wie möglich ziehen und dehnen. Und ich sehe mich jetzt mit 32 natürlich schon im fortgeschrittenen sportlichen Alter. Man muss ja auch ehrlich sein. Aber man sieht es ja auch immer wieder, auch jetzt gerade in anderen Sportarten, dass auch mit Mitte 30 man noch zu den Besten der Welt zählen kann, wenn man dann diszipliniert ist. Und dementsprechend war das für mich das Ziel, das auch nochmal weiter durchzuziehen.
Das ganze Interview mit dem zweimaligen Olympiasieger Tobias Hauke gibt's online auf deutschlandfunk.de/sport. Seit gestern steht fest, am 11. Oktober kehrt die Formel 1 an den Nürburgring zurück. Der Geschäftsführer der Nürburgring GmbH, Mirko Markfort, hofft darauf, dass es mit Zuschauerinnen und Zuschauern geht, freut sich aber erstmal überhaupt über den Zuschlag.
Ja, man muss sich teilweise noch kneifen, dass wir es tatsächlich geschafft haben, die Formel 1 wieder nach 7 Jahren zurück an den Nürburgring zu holen. Und ja, es ist einfach ein tolles Gefühl. Unsere Strecke ist weiterhin Grade 1 zertifiziert. Das heißt, wir können eigentlich sofort loslegen. Natürlich müssen ein paar Schönheitsreparaturen noch gemacht werden, ganz klar. Aber dadurch, dass wir ja auch grundsätzlich wieder im Rennbetrieb sind, zwar noch ohne Zuschauer, brauchen wir gar nicht so viel machen.
Sagt Nürburgring-Geschäftsführer Mirko Markfort. Im Radsport hat der deutsche Sprinter Pascal Ackermann die 2. Etappe der Sibiu-Tour in Rumänien gewonnen. Bei der Rundfahrt nehmen eigentlich eher unterklassige Fahrer teil. Allerdings sind dieses Jahr auch Top-Teams an den Start gegangen, weil diese Sibiu-Tour die erste große Rundfahrt nach der Corona-Pause ist. Morgen fällt dann die Entscheidung. Der Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber hat seinen Rücktritt angeboten. Er hatte sich mehrfach heimlich mit FIFA-Boss Infantino getroffen und das, obwohl er gegen die FIFA ermitteln sollte. Das Schweizer Bundesverwaltungsgericht sah die Amts- und Treuepflicht des Chefanklägers schwer verletzt. Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung ist seit Monaten an dem Fall dran. Ihn habe ich gefragt, was für die FIFA und ihren Chef Infantino nach Laubers Rückzug noch zu befürchten steht.
Wenn Infantino endlich zur Rechenschaft gezogen wird, wäre das für die FIFA nichts weniger als die bestmögliche Lösung. Sie kann dann aus der Umklammerung eines Autokraten, der ja auch eine tiefe Spaltung im Fußball verursacht hat, die FIFA kann dann in eine neue Ära geführt werden. Europa, Südamerika, die wichtigsten Fußballkontinente, aber auch große Teile Asiens und Afrikas stehen heute schon gegen ihn. Und zur Erinnerung sei nur nochmal genannt, dass er vor 2 Jahren versucht hat, die FIFA-Rechte hinter dem Rücken aller zuständigen Gremien im Weltfußball an ein arabisches Investorengremium zu verscherbeln. Also Infantinos Thron wackelt gewaltig. Die Feststellung des Schweizer Bundesverwaltungsgerichts, in Absprache mit anderen gelogen zu haben, richtet sich ja auch voll gegen ihn. Und schon deshalb müsste der Sonderermittler Keller nun ein Strafverfahren gegen ihn und Lauber eröffnen. Dann wiederum müsste das FIFA-Ethikkomitee mit einer Sperre reagieren, was möglicherweise auch jetzt schon möglich wäre, eben wegen des Lügenurteils. Und Infantino müsste all das überzeugend entkräften. Ansonsten kann dieser Mann unmöglich länger die Fußballwelt regieren.
Sagt Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung und auch seine Analyse ist online bei uns komplett in voller Länge abrufbar. In der US-amerikanischen Major League Baseball hat es einen positiven Dopingbefund gegeben. Ein Spieler der Washington Nationals, Tres Barrera, ist positiv auf ein anaboles Steroid getestet worden. Er wird für 80 Spiele suspendiert. Barrera ist bereits der 7. Baseballspieler aus den USA, der dieses Jahr wegen eines Dopingvergehens gesperrt wird. Und das war die letzte Meldung dieser Ausgabe von Sport Aktuell an diesem Samstag. Schön, dass Sie heute Abend dabei waren. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen ganz schönen Abend, eine gute Nacht. Tschüss.